Willkommen zu dem letzten Teil des Römerbriefes. Und wie das so ist, da verabschiedet sich Paulus auch. Er verabschiedet sich ganz herzlich mit Grüßen und lässt Mitglieder der Gemeinde in Rom grüßen, die er an anderer Stelle kennengelernt hat. Und dann erzählt er auch noch etwas von den Mitarbeitern, die mit ihm sind und die andere Geschwister in Rom grüßen lassen. Wir wollen uns heute insbesondere mit dem 16. Kapitel des Römerbriefes beschäftigen, dem letzten Kapitel. Und das habe ich unter die Überschrift gestellt. Wir stehen zusammen, eine große Familie. Weil hier kommt, habe ich den Eindruck, sehr stark zum Ausdruck, was es für Paulus bedeutet, wenn Gläubige in Liebe miteinander umgehen. Er denkt jetzt hier nicht nur an sich, nicht nur an sein Ziel, wie wir das ja am Anfang des Römerbriefes gehört haben. Er schreibt der Gemeinde, weil er das Ziel hat, nachdem er in Jerusalem gewesen ist, um die Gabe für die Gemeinde dort abzugeben, dann weiterzuziehen nach Rom und von Rom aus Missionsarbeit in Spanien zu betreiben. Aber er denkt jetzt nicht nur an seinen Plan. Er denkt nicht nur an große Namen. Er sagt nicht nur, ich grüße euch von Petrus, den habe ich letztens einmal getroffen, sodass das dann einen schönen Eindruck hinterlässt, sondern er erwähnt hier Menschen, da könnten wir sagen, wie du und ich. Ich hoffe, dass es Menschen sind wie du und ich oder vielleicht Menschen, die uns auch zum Vorbild dienen können. Wer das Ende des Römerbriefes gelesen hat, der wird sich vielleicht fragen, was steckt denn da Besonderes drin? Da sind eine ganze Menge Namen und die meisten Namen sagen mir nichts und die sind auch so schrecklich unmodern, eben die kann ich nicht mal für mein Enkelkind benutzen, eben um mein Enkelkind so zu benennen, aber wir werden sehen und ich werde versuchen, einzelne Namen herauszugreifen, dass die ein bisschen Fleisch bekommen, dass die ein bisschen uns mehr vor Augen stehen und wir uns Menschen darunter vorstellen können, Menschen, die uns an anderen Stellen im Neuen Testament begegnen und dass wir uns vor Augen führen können, warum erwähnt die Paulus an diesen Stellen. Bevor ich aber die Verse 1 bis 16 und 21 bis 27 aus dem 16. Kapitel des Römerbriefes lese, will ich den Zwischenraum, den wir jetzt freigelassen haben, etwas auffüllen. Wir haben ja das letzte Mal gelesen bis Kapitel 15, Vers 7 und uns damit beschäftigt. Ich will nur einige wenige Worte zu den Versen sagen, die dazwischen stehen, damit wir etwas vor Augen bekommen, wie geht die Argumentation des Paulus nun weiter. Da möchte ich auf Kapitel 15, Vers 9 zu sprechen kommen. Da schreibt Paulus, damit die Nationen aber Gott verherrlichen mögen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namenlob singen. Hier sehen wir, und das habe ich ja einige Male betont, alles, was Paulus beschreibt, unser ganzes Leben als Christen, ist nicht Selbstzweck. Das ist nicht dafür da, nun, damit wir gerade mal errettet werden, weil wir ja so unheimlich wichtig sind. Natürlich, für uns sind wir wichtig, aber für Gott sind wir auch wichtig. Aber was ist das höchste Ziel? Das höchste Ziel ist die Verherrlichung Gottes, die steht überall. Und deshalb hier auch in Vers 9, damit die Nation aber Gott verherrlichen möge. Deshalb ist Jesus Christus gekommen. Deshalb wurde uns unsere Sünde vergeben, letztendlich zur Ehre, zur Verherrlichung Gottes. Das steht im Mittelpunkt dabei. Wir lesen das auch noch in anderen Versen, Vers 11 beispielsweise. Da heißt es mit einem Zitat aus Psalm 45, und wiederum, lobet den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Auch im Himmel, da dreht es sich nicht um uns. Da sind nicht wir der Mittelpunkt. Und Gott kommt jeden Morgen und fragt nun, wie geht es dir? Brauchst du noch etwas? Gott sorgt selbstverständlich auch da für uns. Aber im Mittelpunkt steht da Gott. Gott ist nicht um unserer Willen da. Gott war schon lange vorher da, bevor wir da waren, geschaffen wurden. Und wir entstammen nur einem Gedanken Gottes. Letztendlich unser Leben, wenn es sinnvoll sein soll, muss auf Gott ausgerichtet sein. Sonst ist es sinnlos, Ziel verfehlt, wie er das Wort Sünde im Griechischen auch meint. Ja, dann lesen wir in Vers 22 etwas von dem Plan, den Paulus hat, 22 und folgende Plan, den Paulus hat, das, was ich schon mehrfach erwähnt habe. Deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Nun aber, da ich in dieser Gegend keinen Raum mehr habe und seit vielen Jahren ein großes Verlangen habe, zu euch zu kommen, falls ich nach Spanien reise, denn ich hoffe, auf der Durchreise euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich euch vorher etwas genossen habe. Also hier auch ein schöner Ausdruck, nicht? Dann sagt er, ich genieße es, bei euch zu sein, oder sogar, ich genieße euch, ich freue mich darauf, mit euch zusammen zu sein. Und dann sagt er, und ich hoffe, dass ihr sozusagen jetzt auch gelernt habt aus dem Römerbrief, dass ihr mich begleitet, dass ihr mich innerlich begleitet im Gebet auf meiner Reise, die ich nach Spanien unternehmen will, und dass ihr diese Aufgabe, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, mittragt, mit mir geht, dahin, wohin ich gehen werde. Ja, er erwähnt dann noch etwas weiter, ich überschlage wieder einige Verse, will nur noch etwas zu Vers 30 sagen, Kapitel 15, Vers 30. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Hier führt er das Ganze nochmal aus. Er hofft, dass nun die Römer das nachempfinden können, so wie er am Anfang des Römerbriefs ja sage, ich bete für euch, ich stehe für euch ein vor Gott alle Zeit. Ich danke Gott für das, was ihr erkannt habt im Glauben, für die Schritte, die ihr im Glauben schon vorangegangen seid. Aber ich bitte auch, dass ihr weitergehen werdet mit Gott. Und hier, da sieht man, das ist eine Gegenseitigkeit. Es ist nicht so, dass die großen Gottesmänner zu der damaligen Zeit oder auch zu der heutigen Zeit das alles selbst aus dem Ärmel schütteln, sondern hier zeigt Paulus, jeder ist jederzeit darauf angewiesen, dass wir zusammenstehen, dass wir gemeinsam an einer Sache kämpfen und füreinander beten. Nur dann ist solch eine Arbeit möglich, wie Paulus sie hier tut. Und da sehen wir, er stellt sich auch auf eine Stufe mit den anderen Gläubigen. Er sagt nicht, ich komme jetzt, der große Paulus, und ich werde euch einmal zeigen, wo es lang geht. Sondern er sagt, ich brauche euch, ich brauche eure Fürbitte vor Gott. Lasst uns zusammenkämpfen an dieser Sache. Und ich denke, das ist für uns ermutigend, dass wir sehen können, jeder von uns wird gebraucht im Reich Gottes. Jeder von uns hat eine wichtige Aufgabe, die kein anderer übernehmen kann. Jeder von uns ist für Gott und für das Reich Gottes unersetzbar. Und wenn wir unsere Aufgabe nicht wahrnehmen, die wir im Reich Gottes haben, sei es in der Gemeinde, sei es in der Mission, auch schon Mission in der Nachbarschaft, nicht? Wenn wir das nicht tun, dann wird die Arbeit nicht getan. Gott hat uns eine Aufgabe gegeben und der sollen wir nachkommen. Und wenn wir das nicht tun, Gott hat sich allein den Weg ausgewählt, durch Menschen auf der Erde zu handeln. Und wenn wir als Menschen Gott nicht gehorsam sind, dann bleibt es liegen. Na gut, manchmal ist es so, dann schickt Gott andere Menschen. Aber überlegen wir uns mal, wenn keiner von uns geht, wer soll denn für uns gehen? Hier sind wir jetzt wie viele Personen, vielleicht 70 Personen, wer wird das dann tun? Lasst uns herausgefordert sein, auch da gehorsam zu sein. Ich lese nun aus dem 16. Kapitel des Römerbriefes die Verse 1 bis 16 und 21 bis 27. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig, und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen und mir selbst. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben. Denn nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nation und die Gemeinden in ihrem Haus. Grüßt Epenetos, meinen Geliebten, welcher der Erstling Asiens ist für Christus. Grüßt Maria, die sehr für euch gearbeitet hat, habt. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Grüßt Ampliatus, meinen Geliebten im Herrn. Grüßt Urban, unseren Mitarbeiter in Christus. Und Stachis, mein Geliebten, grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die vom Haus des Aristobulus. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt Persis, die Geliebten, die Geliebten, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine und meine Mutter. Grüßt Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologos und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und die Heiligen, die bei ihnen. Grüßt einander mit heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden des Christus. Jetzt weiter ab Vers 21. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason und Sosipater, meine Verwandten. Ich, Tertius, der den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Wirt. Es grüßt euch Erastus, der Stadtrentmeister, und der Bruder Quartus. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium und nach der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in unausdenkbaren Zeiten verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach dem Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam in allen Nationen bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott und Jesus Christus, ihm sei die Ehre, sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Da haben wir einige Namen vor uns und ihr habt gemerkt, ich komme dann auch manchmal ins Stocken, weil die sind nicht so gewöhnlich, diese Namen, da muss man ganz genau hinschauen. Und das ist ja eine Umschrift, das sind halt griechische Namen dieser Zeit. Wir wollen so nach und nach etwas durchgehen und werden wahrscheinlich auch einige Überraschungen erleben. Da fangen wir mit Vers 1 wiederum an. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist. Diese Phöbe aus Kenchrea habe ich ja schon erwähnt, denn die gibt uns einen Hinweis darauf, dass Paulus vermutlich eben in Korinth war, denn Kenchrea ist die Hafenstadt, die vor Korinth liegt. Und er empfiehlt diese Schwester Phöbe und bittet dann die Gemeinde in Vers 2, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht, denn auch sie hat, ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Da erwähnt er ja, diese Phöbe wird jetzt ankommen und vermutlich war sie die Botin, war sie die Überbringerin des Römerbriefes an die Gemeinde in Rom. Ich habe erwähnt, Post gab es damals nicht, da musste man selbst einen Boten losschicken und manches Mal hat man sogar mehrere Boten losgeschickt, weil man damit gerechnet hat, der eine wird vielleicht überfallen, das andere Schiff geht unter, in dem er fährt und der andere verliert den Brief vielleicht und der andere ist noch untreu und haut damit ab und dem fällt was anderes ein, dass wenigstens einer ankommt. Also bei ganz wichtigen Briefen hat man mehrere Abschriften dann losgeschickt. Paulus hat das hier nicht gemacht, da lesen wir nichts davon, aber vermutlich war diese Phöbe, die Schwester Phöbe, die da in dem Hafenviertel in Korinth gearbeitet hat, stellen wir uns ruhig vor, unter den rauen Hafenleuten, unter den Prostituierten, die es dort gegeben hat, da hat nun diese Phöbe gearbeitet und hat denen das Evangelium weitergegeben, hat dort missioniert. Und jetzt kommt sie nach Rom, wahrscheinlich um da eine ähnliche Arbeit auch weiterzumachen, und dann gibt Paulus ihr ein Empfehlungsschreiben mit in diesem Brief, was wir bis heute noch lesen können, nehmt diese Schwester auf, so wie es den Heiligen würdig ist. Und da sehen wir wieder ja den Hinweis, aha, das heißt, da werden wir angesprochen auf die Gastfreundschaft, auf die Liebe untereinander, auf die Verbundenheit, die wir als Christen untereinander haben, selbst wenn wir uns vorher nicht kennen und selbst wenn da kulturelle Barrieren zwischen uns sind, denn das war ja eine Griechin, die dorthin gereist ist und das war keine Römerin, wie wir heute sagen würden. Das wäre einmal die Italiener und die Griechen, nicht? Also noch zwei verschiedene Länder, aus denen die kommen, die zwar im großen römischen Reich vereint waren, aber wo die kulturellen Gegensätze da waren. Und trotzdem sagt er, nehmt sie auf, sie ist eure Schwester. Seid herzlich zu ihr, helft ihr da, wo es nur möglich ist. Und so sollten wir auch Gastfreundschaft sein, gegenseitig uns zu helfen, da wo wir Hilfe brauchen, uns zu unterstützen in dem Dienst, den uns Gott gegeben hat. Und dann haben wir noch etwas, nämlich das kommt nicht so ganz gut in der Übersetzung heraus. Hier steht, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist. Wenn wir das Wort Dienerin einmal im Griechischen hören, dann läutet es wahrscheinlich bei manchem. Das ist nämlich Diakonos. Diakon kennen wir heute und wir kennen noch einen. Wie nennt man denn die weiblichen Diakone? Die Diakonissen, nicht? Hier haben wir nämlich in der Bibel die erste Diakonisse. Hier haben wir die Phöbe, die ist sozusagen die Mutter aller Diakonissen, nicht? Und wenn wir einmal sehen, wie Paulus sie beschreibt, Paulus selbst bedankt sich bei ihr, sagt, die ist mir unheimlich wichtig gewesen. Und da soll noch einer sagen, Frauen haben in der Gemeinde nichts zu tun. Nicht? Die Frauen nehmen eine ganz wichtige Rolle. Wir kommen noch zu ein paar Frauen, die Paulus hier erwähnt. Paulus ist lange nicht so, wie manche den Eindruck haben, ein Frauenfeind. Der will nur, dass die Frauen ruhig sind und dass sie ihr Kopftuch tragen. Nein, sondern Paulus, da sieht wer hier, der arbeitet zusammen mit den Frauen. Für die haben die Frauen eine ganz wichtige Stellung in dieser ersten Gemeinde. Und sie ist hier sogar die erste, die Phöbe, die er erwähnt in seinen ganzen Grüßen, die er weitergeben will. Also hier die erste Diakonisse, das ist ein Wort, was so viel wie Beamter meint, was Diener meint, aber jemand, der in dem Dienst eines hohen Herrn steht, zum Beispiel, der die Befehle des Königs ausführt, aber darüber hinaus auch ein Verhältnis der Abhängigkeit, nicht der Sklave, aber der Diener, der den Willen seines Herrn ausführt und weitergibt, der sich unterwirft den Aufgaben und den Zielen, die sein Herr beziehungsweise die hier ihr Herr für sie hat. Ja, soweit zu der Phöbe. Wir finden auch Parallelen eben den anderen Briefen des Paulus, wo er bittet, die Gastfreundschaft zu gewähren, untereinander in Verbindung zu stehen. So beispielsweise, ich lese jetzt nur mal aus Philipper 2, Vers 29, da steht, da sagt Paulus, nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude, und haltet solche Brüder in Ehren. Da spricht er ja ebenfalls so eine Empfehlung aus und bittet eben den Bruder, mit dem er den Brief schickt, dort aufzunehmen in Frieden und Freude und ihn in Ehre zu halten. Dann lesen wir weiter in Vers 3. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Die finden wir sogar öfter in der Bibel. Ich möchte nur einige Stellen herausgreifen und da sehen wir, dass die ein recht schweres Leben hinter sich haben und trotzdem nicht verbittert geworden sind. Sie wurden vertrieben aus ihrer Heimat, haben alles verloren, ihr Geschäft verloren, so wie das manche von uns vielleicht auch erfahren haben. Aber sie wurden nicht verbittert, sondern waren gerade wieder frisch dabei, eben Paulus zu unterstützen, ihn aufzunehmen in ihrem Haus. Wir lesen beispielsweise in Apostelgeschichte 18, Vers 2, und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Und dann geht es eben weiter. Hier trifft er das erste Mal Prisca und Aquila und hier sind sie noch Juden. Sie wurden vertrieben aus Rom, weil damals der römische Kaiser, da gab es ja immer wieder Auseinandersetzungen zwischen den Juden und zwischen den Römern. Und der hatte gesagt, die machen zu viel Unruhe, das sind Unruhestifter hier in Rom, die werden alle vertrieben. Und die mussten dann ausreisen. Sie waren Zeltmacher und Paulus arbeitet später auch bei ihnen, als er sie in Korinth wieder trifft. Wir lesen dann etwas weiter von der Bekehrung von Priscilla und Aquila, nämlich in Apostelgeschichte 18, Vers 26. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Also hier, sie sind in der Zwischenzeit zum Glauben gekommen, nicht mehr Juden. Sie gehören jetzt zu der Gemeinde Jesu Christi. Und Paulus hat dann noch weiter mit ihnen zu tun. Wir lesen eben noch an anderen Stellen, das brauchen wir im Moment nicht weiter zu verfolgen. Bloß um zu sehen, hier, da gibt es eine ganze Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Ein junges Ehepaar, mit ihrem Geschäft ausgewiesen aus Rom, treffen den Paulus, hören ihn predigen, kommen zum Glauben, setzen sich ein für die Gemeinde und beherbergen dann den Paulus, als er in Korinth ist. Wir lesen etwas weiter, und zwar in Vers 4. Die für mein Leben ihr eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch die Gemeinde der Nation und die Gemeinde in ihrem Haus. Erstmal bis dahin. Hier sehen wir, die haben eine eigene Hausgemeinde, einen Hauskreis, würden wir vielleicht heute sagen, gemacht. Lassen wir uns auch davon herausfordern. Die haben ihre Freunde eingeladen, um mit ihnen in der Bibel zu lesen und deshalb die Gemeinde in ihrem Haus. Damals war es ja nicht möglich, große Kapellen zu bauen. Zum Teil waren die Christen, die hat man argwöhnisch beobachtet. Wenig später hat man sie sogar verboten und dann konnten sie erst recht keine öffentlichen Gebäude dafür nutzen. Hier sagt Paulus, die haben sich sogar, wir wissen nicht wobei, die haben sich sogar mit ihrem Leben für mich eingesetzt. Eben, sie haben ihren eigenen Hals preisgegeben. Wir wissen, sie leben noch, denn Paulus grüßt sie hier, ja, aber sie haben sich in Lebensgefahr gebracht, um des Paulus willen und um seine Arbeit zu unterstützen. Und deshalb sagt Paulus hier ja auch, die Gemeinden der Heiden danken ihnen dafür, weil sie ihn beschützt haben. Dann lesen wir weiter. Grüßt Epinetus, meinen Geliebten, welcher der Erstling in Asiens ist, für Christus, den Epinetus, den finden wir, da habe ich jetzt keine Stelle gefunden, wo der noch näher erwähnt ist. Gehen wir weiter zum nächsten Vers. Vers 6, grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Dieses Arbeiten bedeutet tatsächlich so arbeiten, dass man total erschöpft ist. Das war also nicht so eine, die ab und zu mal da ein Traktat weitergegeben hat, sondern die sich richtig stark eingesetzt hat in der Gemeinde und für den Glauben. Deshalb hier auch gearbeitet. Eben sich abmühen, sich anstrengen, sich abplagen. Das trifft das vielleicht sogar noch etwas besser. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Also hier, da hat er mit Mitarbeitern zu tun, die er auch Apostel nennt, die schon vor ihm im Glauben waren. Wir kennen nicht sehr viel mehr als ihre Namen, aber die erwähnt er, um sie hier zu grüßen, um ihnen Grüße weiterzugeben. Andronikus und Junias war vermutlich ein Ehepaar, denn Junias ist ein weiblicher Name normalerweise in Rom gewesen. Das, was hier uns allerdings etwas seltsam erscheint, dass eine Frau auch mit dem Namen Apostel hier benannt wird, denn er spricht ja beide als Apostel an. Ja, das, was wir darüber hinaus noch beachten sollten, dass, ja, nein, wir lassen es einmal dabei. Also hier Mann und Frau, ein Ehepaar, die zusammenarbeiten, die verwandt mit ihm sind, da meint er wahrscheinlich wirklich fleischlich, wenn wir das mal so nennen, verwandt, also nicht nur dem Geist nach, nicht nur, dass sie auch Christen waren. Und dann redet er von seinen Mitgefangenen. Paulus war ja einige Zeit, für kürzere und für längere Zeit, schon gefangen genommen worden. Im Gefängnis hat er gesessen und da wurden sie auch um des Glaubens willen mit eingesperrt. Lesen wir weiter. Grüßt Ampliatus, meinen Geliebten im Herrn. Da staunen wir auch, wie herzlich sich Paulus gegenüber den Menschen ausdrückt. Wenn wir einmal einen Brief schreiben und da eine Schwester, einen Bruder aus der Gemeinde schreiben wir das dann auch so eben, mein Geliebter oder meine Geliebte, ich freue mich, dass ich dich am nächsten Sonntag wieder treffe, zum Beispiel. Es klingt uns fast ein bisschen übertrieben, nicht? Aber Paulus meint das hier ernst und ganz herzlich auch. Wir würden uns vielleicht freuen, wenn wir so von Paulus einen Brief bekommen würden und er uns so grüßen würde und vielleicht manche andere auch. Also hier können wir Paulus als Vorbild nehmen, vielleicht nicht genau das Gleiche zu schreiben, aber eben tatsächlich diese Herzlichkeit untereinander zu pflegen. Und unter dem Ampliatus, da habe ich auch nochmal nachgeschaut, und Ampliatus ist ein Sklavenname damals. Das war ein typischer Name für Sklaven in Rom. Und interessant ist, dass dieser Mann scheinbar eine besondere Stellung in der Gemeinde eingenommen hat. Dass man den nicht erst ganz am Ende erwähnt, sondern dass Paulus den hier ganz gesondert nimmt und ihn sogar noch etwas da heraushebt. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachys, meinen Geliebten. Wieder hier, auch wieder nennt er ihn meinen Geliebten. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die vom Hause des Aristobul. Hier wissen wir nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Paulus grüßt ja nicht den Aristobul, also den, in dessen Hause jetzt die Christen leben. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dieser Aristobul ist wahrscheinlich noch nicht gläubig. Interessanterweise gibt es einen Enkel von Herodes dem Großen, der in Rom gelebt hat, mit Namen Aristobul. Und oftmals war es eine Bezeichnung, da hat man alle die Sklaven und alle die Mitarbeiter, die in dem Haus eines so großen Herrn gewesen waren, hat man genannt, die vom Haus des so und so. Und es wäre möglich, wir wissen es nicht ganz genau, dass hier also in dem Haus des Enkels, denn die Römer hatten das Land ja erobert und die hatten es ihm nicht zurückgegeben, der hat etwas feudal sozusagen von seiner Rente in Rom gelebt, in der Nähe des Hofes des Kaisers, und dass bei diesem Aristobul dort in dem Haus Leute zum Glauben gekommen sind. Es wäre sogar naheliegend, denn die ersten, die zum Glauben gekommen sind, waren ja Juden. Und der Aristobul war auch Jude und er hatte dann Sklaven bzw. Diener, die auch Juden gewesen sind. Und da wäre es gut denkbar, dass Paulus gerade diese meint und deshalb auch nur diesen Namen Aristobul nennt, weil sofort alle wussten, um wen es sich dabei handelt. Grüßt Herodion, meinen Verwandten, grüßt die vom Hause des Narzissus, die im Herrn sind, grüßt Tryphea, Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten, grüßt Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Hier Paulus wieder, er nennt auch die Frau Persis, die Geliebte, und damit meint er nicht seine Geliebte, sondern bei ihm ist das tatsächlich ganz neutral, so wie er vorher den Mann eben seinen Geliebten nennt, hier die Frau seine Geliebte, weil er sagt, ja, ich bin so eng verbunden mit denen, die Jesus Christus dienen, das sind wie meine Schwester, zu der ich sagen kann, ja, ich liebe dich, ich habe dich so herzlich gerne, so sagt er das zu ihr. Und dann haben wir hier zwei Frauen, Tryphena und Tryphosa. Und die beiden sind wahrscheinlich Zwillinge, deshalb hat man ihnen so einen ähnlichen Namen gegeben. Das war damals oft üblich gewesen. Und dieser Name meint so viel wie verwöhnt und elegant. Da war also ein reicher Römer, der hat sich gedacht, nun, ich möchte eine ganz elegante, vornehme Tochter haben und hat ihnen diesen Namen gegeben. Und da sehen wir, ja, die das gelesen haben, die werden wahrscheinlich etwas gelächelt haben. Warum nämlich? Da sagt er also, diese beiden Zwillinge mit dem schönen Namen, verwöhnt und elegant. Und was sagt er von denen? Die stolzieren da in der Gemeinde herum mit ihren neuen Kleidern. Oder was sagt er von ihnen? Die im Herrn arbeiten. Und ich habe ja gerade gesagt, dieses Arbeiten, meine schwere körperliche Arbeit bis zur Erschöpfung, da haben die wahrscheinlich ein bisschen gelächelt, denn die haben das ja sofort verstanden. Denn die haben ja Griechisch gekonnt. Denn da sagt er ja, diese, die sich so ein bisschen vornehmen, im Namen geben, die haben sich richtig eingesetzt, die haben richtig geschwitzt und gearbeitet. Eigentlich haben die ihrem Namen widersprochen, ein Stück weit, nicht? Aber zu ihrem eigenen Guten. Lesen wir weiter. Von Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine und meine Mutter. Hier meint Paulus nicht unbedingt, dass es sein leiblicher Bruder ist, sondern dass er meint, dass diese Frau, die Mutter, eben des Rufus ihn aufgenommen hat, so wie eine Mutter für ihn gewesen ist. Und wir lesen tatsächlich in der Bibel noch etwas von dem Rufus. Weiß jemand, wo das der Fall ist? Sehr gute Erinnerung, ganz genau. Und zwar im Markus-Evangelium, Markus 15, Vers 21. Da lesen wir nämlich, und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und den Vater Alexanders und Rufus, dass er das Kreuz trage. Und wahrscheinlich ist das dieser Rufus, der zum Glauben gekommen ist, der dann nach Rom gegangen ist, jetzt in der Gemeinde in Rom ist und der dort gegrüßt werden soll, der sozusagen mit seiner Familie schon ganz am Anfang, als Jesus hingerichtet war und gestorben war, etwas mitbekommen hat. Und da können wir uns vorstellen, Paulus, der war ja auch in Jerusalem. Da wohnte also jetzt die Familie des Simon von Kyrene, die war dort in der Umgebung, die war beeindruckt, was ist da nun passiert, und die hat Paulus auch irgendwie kennengelernt und lebte eine Zeit lang vermutlich bei der Frau oder der Familie, und deshalb nennt er sie meine Mutter. Denn wir wissen ja, Paulus kommt eben nicht aus der Gegend, Paulus kommt auch nicht aus Kyrene, sondern Paulus kommt eben aus Kleinasien, aus der heutigen Türkei dort. Also da sehen wir, gibt es auch eine Verbindung. Ich lasse einmal den Vers 14 aus mit den schwierigen Namen hier, sonst breche ich mir da die Zunge ab und gehe weiter in Vers 15. Wir haben ja viele Namen, wir können leider nicht alle etwas näher behandeln, deshalb wähle ich nur einige aus, die wir uns genauer anschauen wollen. Grüßt Philologos und Julia Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Eben die hieß so wie von Olympischen Spielen, nicht? Olympas, das war ja damals war das ja noch ein Heiligtum bei den Römern, und das waren ganz normale Namen. Da sehen wir, die haben keine christlichen Namen, die sind erst später zum Glauben gekommen, haben sich taufen lassen und sind in die Gemeinde hineingekommen. Von Nereus, da wissen wir auch ein kleines bisschen, nicht sehr viel, aber ein kleines bisschen wissen wir auf Grabsteinen, die man in Rom gefunden hat, wird uns ein Nereus erwähnt, und das könnte gut dieser Nereus sein. Da gab es Verwandte vom damaligen Kaiser in Rom mit Namen Flavius Clemens, der Konsul war, ebenfalls in Rom. Wir wissen es nicht ganz genau, eben weil das hat Paulus uns jetzt nicht geschrieben. Der geht davon aus, die kennt man einfach. Und weil der eben jetzt aus diesem bekannten Haus kommt, wäre es möglich, dass es gerade deshalb, dass er da nicht näher beschreibt, was mit dem Nereus der Fall ist. Aber wir können uns auch da wieder vorstellen. Nun, möglicherweise war es so. Da kam dieser Nereus als Sklave zum Glauben. Er erzählte seinem Herrn davon und der kam auch zum Glauben und hatte die Konsequenzen zu ziehen, eben verbannt zu werden, hingerichtet zu werden und seines Hab und Gutes eben, das wurde er dann los. Wer verbannt wurde, wer hingerichtet wurde, das wurde dann alles an den römischen Kaiser überwiesen, das Geld. Der hat sich dann auch gefreut darüber, ne? Dem hat das nicht so viel ausgemacht. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden in Christus. Und bei Grüßen ist es so, wir kommen am Ende der Freizeit. Ich möchte euch auch alles sagen, nehmt Grüße mit in eure Heimatsgemeinden. Das kann ich jetzt gleich mitsagen hier, so wie Paulus sagt, eben alle Gemeinden grüßen euch. Und wir können jetzt sagen, grüßt alle Gemeinden. Ne? Also das meine ich dann ernst, wirklich dabei, grüßt eure Gemeinden. Und auch wenn es nicht mit dem heiligen Kuss ist, wie Paulus an manchen anderen Stellen sagt, mit dem heiligen Bruderkuss der Liebe, sollt ihr euch grüßen. Und das hatten die ersten Christen tatsächlich gemacht, so dass in der Umgebung der Christen manche dann gemunkelt haben, na, das sind aber ausschweifende Leute dort. Und Tertullian, einer der frühen Kirchenlehrer, hat dann sogar in einer Abhandlung darüber geschrieben, nun, wer aber ein zweites Mal küsst, der muss ermahnt werden. Denn manche, nun gerade wenn es da so zwischen Männern und Frauen ging, die haben sich vielleicht auch was anderes dabei gedacht. Die haben nicht nur da die brüderliche und schwesterliche Liebe gehabt, sondern die haben sich gedacht, na, jetzt nutze ich die Gelegenheit und dann noch einmal mehr küssen, ne? Aber da das, wo wir, glaube ich, herausgefordert sein können, hier ist die Herzlichkeit, mit der die Christen umgegangen sind. Nicht? Also das, was wir sicherlich auch mal machen können, das können ja auch von Mann zu Mann und von Frau zu Frau sein, nicht? Sich zu umarmen einmal, wenn man weiß, ich habe dich wirklich herzlich lieb. So wollte Paulus das hier ja ausdrücken. Und so war auch der Kuss gemeint. Und in Frankreich, meine Frau hat mir das gesagt, da in den Gemeinden machen sie das. Nicht? Und sie musste sich erst daran gewöhnen, dass sie in die Gemeinde gegangen ist, dann eben so, allerdings Wange an Wange, nicht? Und dann geht das nicht nur einmal, sondern dreimal, also, nicht? So, immer so hin und her und so. Und wenn sie mal nach Frankreich kommen, da ist das in den Gemeinden auch noch so üblich, nicht? Da hat man das, nimmt man das vielleicht ernst, ich weiß es nicht. Manchmal wird es auch zur Form, aber lassen wir uns herausgefordert sein, diese herzliche Verbundenheit, die Paulus hier, spürt. Wir wollen auch noch ein Stückchen weiterlesen. Ich überspringe hier einige Verse, wo Paulus eben Vers 17, 18, 19 und 20 zur Einheit mahnt und sagt eben, lasst jetzt nicht zwischen euch kommen. Wir sehen, das ganze Anliegen in den Grüßen ist diese herzliche Liebe untereinander, die Paulus hat. Und deshalb schreibt er auch darüber. Ich lese ab Vers 21 weiter. Es grüßt auch euch Timotheus, mein Mitarbeiter und Lucius und Jason und Sosipater, meine Verwandten. Wir lesen in der Bibel auch noch einiges, eben über Jason finden wir noch einiges und auch über Sosipater. Jason, den finden wir in Apostelgeschichte 17, Vers 5 bis 9. Der hat dem Paulus in Thessalonich Gastfreundschaft gewährt und ihn dort aufgenommen. Sopater finden wir in Beröa und der begleitet dann Paulus auf der Reise nach Jerusalem. Gaius, den wir dann im folgenden, in den folgenden Versen noch treffen, da kommen wir erst noch zu, dann lasse ich den hier mal. Also die beiden finden wir, Timotheus dürfte uns sowieso bekannt sein, ist ja der engste Mitarbeiter, den er dann sogar sein Sohn nennt. Oder im Philipperbrief nennt er ihn, das ist der Einzige, der wirklich ganz meines Sinnes ist. Viele andere denken an sich, wenn sie dort arbeiten als Christen, aber der Timotheus, der ist wirklich ganz meines Sinnes. Ich, Tertius, der den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Was ist denn das? Ist das nicht ein Brief von Paulus? Ich, Tertius, der diesen Brief geschrieben habe? Was ist das? Bitte? Richtig, Paulus hatte nämlich, wir wissen, der hatte Probleme mit den Augen etwas gehabt. Und bei einem Brief schreibt er dann auch darunter, das ist mit meiner eigenhändigen Unterschrift. Da unterschreibt er den Brief noch, das kennen wir ja heute auch. Wenn ein Chef... Manche, war jemand Sekretärin von Ihnen? Früher mal. War jemand Sekretärin? Da haben wir eine Sekretärin. Wenn jetzt der Chef, der hat einen Brief diktiert, ne? Und hinterher wird er vorgelegt und dann unterschreibt er den. Von wem ist der Brief? Ist der Brief dann von Ihnen oder ist er vom Chef? Ne? Eigentlich schon. Und genauso ist das bei Paulus hier auch. Der hat einen Sekretär gehabt. Da können wir uns vorstellen, der saß dann da, der hat sich überlegt, was schreibe ich jetzt? Und der hat ja viele Aufgaben gehabt und dann hat er denen das jetzt sauber aufschreiben lassen, eben einen aus der Gemeinde. Und das war nun hier eben der Tertius und der grüßt vielleicht die Gemeinde auch noch mit. Nicht? Da können wir sagen, ja, vielleicht dieser eine Vers, der ist wahrscheinlich vom Tertius. Das hat Paulus wahrscheinlich nicht diktiert, ich Tertius, der diesen Brief schreibe. Nicht? Das hat er selbst noch dazugefügt und will sich mit einreihen eben in die Grüße, die Paulus bringt. Ich Gaius meine und der ganzen Gemeinde wird, es grüßen euch Erastus, der Schatzmeister oder der Rentmeister der Stadt, also öffentlicher Beamter, der auch gläubig geworden ist, und Quartus, hier sehen wir ein römischer Name, das sind auch Römer zum Glauben gekommen. Und dieser Gaius, von dem erwähnt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 14, ich danke Gott, dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. Er hat also den Gaius dort getauft und er dankt Gott hier im Korintherbrief dafür, weil er sagt, ja, ihr wart schon alle gläubig und ich bin gekommen und jetzt habe ich nur noch den getauft und auch zum Teil wegen den Streitereien, die dann in Korinth kommen. Dann sagt er, ja, ich kann jetzt zu euch aus neutraler Warte reden, denn ich habe ja euch nicht alle getauft, ich kann euch jetzt da beraten. Vers 24 und 25, Vers 24, ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, da muss ich jetzt mal gucken hier, den haben sie bei mir weggelassen in der Bibel, also das ist aber gar nicht schön, ne? Ja, genau, eben bei späteren Handschriften, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, Amen. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses in der unausdenkbaren Zeiten verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus ihm sei die Ehre, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hier kommt Paulus zum Schluss und fasst nochmal alles zusammen. Dass Jesus Christus einmal kommen würde, war ein Geheimnis. Zwar wusste das schon Abraham, wusste das schon Mose, dass der Messias kommen wird, aber es war verborgen. Es wurde prophezeit vorher, das erwähnt er ja auch, eben dass das geoffenbart wurde in prophetischen Schriften nach dem Befehl des ewigen Gottes, aber dass jetzt ist es an alle Nationen offenbar geworden. Das, was vorher verborgen war, das, worauf alle gewartet haben, jetzt ist es bekannt. Und das versucht er der Gemeinde nahezubringen, ja in seinem ganzen Brief. Und Gott wird hier gelobt und nochmal wird gesagt, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also wir sehen alles zur Herrlichkeit, zur Ehre Gottes letztendlich. Und wir lesen noch, wir sollen befestigt werden dadurch. Darauf will ich nicht eingehen. Ich will jetzt nur noch 5 Minuten nehmen, damit wir noch einen Überblick über den Römerbrief bekommen, so alles einmal in einem Guss zu sehen, wie Paulus dort argumentiert. Dafür habe ich auch eine schöne Folie gemacht. So, und da schauen wir uns jetzt einmal an, wie Paulus im Römerbrief argumentiert. Ich möchte gleich vorher sagen, für diejenigen, die wollen, mache ich eine Kopie davon. Ich frage gleich einmal, und dann diejenigen, die Kopie bekommen, die möchte ich auch herausfordern, eine Aufgabe zu machen. Nämlich zu jedem Kästchen aufzuschreiben, wo das im Römerbrief vorkommt. Damit sie auch noch ein bisschen Arbeit dabei haben, denn dann bringt das was auch für sie. Ne? Wenn sie zu Hause es nochmal ein bisschen anschauen, sich zu versuchen zu erinnern, aha, da kam das doch vor. Und ich habe ihnen ja schon eine Hilfe gegeben auf der Übersicht. Da sind ja schon die Kapitel angegeben zu den Themen. Nur habe ich mir gedacht, dann ist das vertiefend, als wenn Sie das jetzt schon alles fertig haben. Ne? Dann, ja, hier haben wir im Römerbrief, da schreibt Paulus ja ganz am Anfang erstmal die grundlegend wichtige Aussage, Gott spricht zu uns. Gott ist nicht ganz fernab, ganz geheim, sodass wir ihn irgendwie selbst erforschen müssen. Gott spricht zu uns. Und dann zeigt Paulus 3 Wege auf, wie Gott zu uns spricht. Nämlich durch das Gesetz, und zwar zu den Juden, die Gottes Wort kennen, aber auch zu den Heiden, die zwar ursprünglich ohne das Wort Gottes sind, aber denen einmal das Gesetz Gottes ins Herz geschrieben ist, eben ins Gewissen, und die auch jetzt, nachdem Paulus zu ihnen gepredigt hat, das Gesetz Gottes kennen. So wie wir oder viele Menschen, die heute zur Kirche gehören, die aber nicht gläubig sind, es gibt ja manche, die kennen das Gesetz Gottes, aber sind trotzdem, die gehören hier dann sozusagen zu denen, die durch das Gesetz etwas von Gott erfahren haben. Wir erfahren auch etwas durchs Gewissen und durch die Schöpfung. Paulus schreibt ja, alle, die die Schöpfung ansehen, die wissen, dass da ein Schöpfer ist, aber sie haben ihm nicht die Ehre gegeben. Wir sehen, hier habe ich auch hingeschrieben, das alles, was wir hier sehen, beschreibt das Leben ohne Gott. Das ist alles das Leben ohne Gott. Und hier habe ich das mal so ein bisschen versucht darzustellen. Hier so ein bisschen mit der dunkleren Hautfarbe, so eine Jüdin. Und hier, da sehen wir, das passt so ein bisschen mehr in unsere Gegend, eben ein typischer Heide, eine typische Heidin. So, hinterher als Christ sehen sie noch genauso aus, äußerlich, aber dann ist das so etwas anschaulich. Also, da gibt es jetzt die Juden und die Heiden. Und die haben zwei Wege, nämlich das Gesetz der Werke zu benutzen, um zu Gott zu kommen, oder das Gesetz des Glaubens zu benutzen, um zu Gott zu kommen. Und da sehen wir, aber es gibt keinen, der ohne Sünde ist. Deshalb alle müssen mit der Sünde fertig werden. Jetzt können die Juden, die das Wort Gottes kennen, die meisten haben das Gesetz der Werke benutzt. Ich weiß schon, ich bin gut. Ich werde das packen, ich erfülle alle Gesetze, die Gott gegeben hat, und dann muss er mich annehmen. Es gab aber auch damals schon Juden, auf die Paulus hinweist, wie zum Beispiel Abraham, eben Beispiel Abraham, der auf das Gesetz des Glaubens vertraut hat. Der gesagt hat, ich vertraue darauf, dass Gott mich erlösen wird, dass er meine Sünden vergibt. Nicht aufgrund der Werke gerettet, sondern aufgrund des Glaubens gerettet, der Vergebung gerettet. Hier sehen wir auch die Heiden, die haben den gleichen Weg. Es gibt Heiden, die versuchen das trotzdem mit den Gesetzen. Die wissen ja innerlich nach ihrem Gewissen, was gut und was böse ist, versuchen jetzt so zu handeln, dass Gott sie akzeptieren muss. Ich habe das Beispiel der Griechen erwähnt, die dann diese Goldwaage haben, wo sie sich vorstellen, da wird abgewogen, die guten und die schlechten Taten. Aber was passiert mit denen, die nach dem Gesetz der Werke gehen? Kommen sie zur Gerechtigkeit Gottes? Nein, da ist die Barriere der Sünde, die stoppt das, und wir sehen hier die Grabsteine. Es ist keiner da, der gerecht sei. Ewiger Tod ist das Ergebnis. Und so müssen wir uns auch damit konfrontieren lassen, wenn wir von Gott fordern, Gott, beurteile mich aufgrund meiner Werke, ich habe ein gutes Leben geführt. Dann können wir sagen, die Antwort Gottes ist nun, du hast vielleicht einiges Gutes getan in deinem Leben, aber es ist keiner da, der gerecht sei. Du wirst nicht verurteilt aufgrund deiner guten Taten, sondern aufgrund dessen, wo du sie übertreten hast. Aber wer den Weg des Glaubens nimmt, über das Gesetz des Glaubens, der hat die Möglichkeit, die Gerechtigkeit Gottes in seinem Leben zu erfahren. Sozusagen von Gott gerecht gesprochen zu werden. Dass Jesus diese Sünde übernimmt und für uns trägt und beseitigt. Und damit ist Paulus natürlich nicht vorbei. Es gibt noch eine zweite. Da sehen wir hier, das ist das Leben mit Gott. Das seht ihr jetzt im Moment nicht. Da ist das Leben mit Gott. Hier haben wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes gehabt. Dadurch wird ein Mensch Christ, durch Jesus Christus gerechtfertigt. Und dann war ja die Frage des Paulus, was ist mit dem Gesetz? Brauchen wir das noch? Hier sehen wir, jetzt hat das Gesetz eine ganz andere Wirkung. Das Gesetz als Regierungserklärung Gottes, hier ebenso als Beispiel für das Gesetz, das zeigt uns einmal die Sünde in unserem Leben, damit wir uns korrigieren können, damit wir zu Gott kommen können, um ihm auch unsere Sünde zu geben und sagen, verzeih du mir da, das, was die Bibel Buße tun nennt. Und das Gesetz hilft uns beim Umsinnen. Ich habe ja erwähnt, immer wieder sagt Paulus, sinnt um, erneuert euren Geist, richtet euch auf das, was Gott als gut bezeichnet. Oder wir haben es gestern noch gehabt, wacht endlich auf, tut nicht da die Werke, die man in der Nacht tut, sondern denkt daran, dass ihr Licht sein sollt. Und wenn wir das tun, dann wissen wir, dass Gottes Treue über uns ist. Wir haben das ja in Römer Kapitel 8 gelesen. Gottes Treue ist so groß, er hat für uns alles gegeben. Eben, er hat für uns seinen Sohn gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben, heißt es dort. Und Gottes Treue ist der Ausgangspunkt. Wir wissen, wir können umsehen, wir können unsere Sünde erkennen, aber neu werden und uns dann daran halten, können wir nicht selbst, sondern das können wir nur, weil Gott treu zu uns steht. Wie wir am Beispiel Israels auch sehen, Kapitel 9 bis Kapitel 11. Gott hat Abraham versprochen, er bleibt bei Israel, er will Israel segnen. Und obwohl Israel sich immer wieder gegen Gott empört hat, steht er zu Israel und sagt, am Ende der Zeiten, da wird Israel zum Glauben kommen nochmal. Da habe ich noch einen ganz besonderen Plan mit Israel. Und solch eine Treue, die Gott jetzt über 3.000, 4.000 Jahre mit dem Volk Israel hat, solch eine Treue hat er auch zu uns. Selbst wenn wir untreu sind, Gott ist uns treu, ist bei uns und trägt uns. Er gibt uns den Heiligen Geist, durch den wir mit der Sünde fertig werden können, die beginnen können, und der uns hilft, umzusinnen. Dieser Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir sicher sein können, wir gehören zu Gott. Dieser Geist gibt uns Kraft, unser Leben zu verändern und auch da gegen die Sünde zu kämpfen. Anderen zu lieben, selbst da, wo wir es aus eigener Kraft nicht können. Er führt uns und er hilft uns. Die Auswirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben ist ein neues Leben. Und das neue Leben ist gekennzeichnet vor allem durch die Liebe. Das war ja die letzten drei Male, hatten wir uns damit beschäftigt. Die Liebe über allem. Und hier habe ich nur Beispiele aufgezählt. Die Liebe, Auswirkung des neuen Lebens, bedeutet, Gaben einzusetzen in der Gemeinde, um andere Menschen mit dem Glauben zu erreichen. Neues Leben in Jesus Christus durch die Liebe bedeutet Vergebung. Wir haben Vergebung erfahren, lasst uns auch Vergebung weitergeben, wo jemand schuldig an uns geworden ist. Lasst uns loslassen und vergeben. Liebe, neues Leben durch Liebe heißt aber auch Nächstenliebe, Gastfreundschaft, den anderen fördern, den anderen erstmal gut anzusehen, so wie wir das bei Paulus hier sehen. Auch so herzlich miteinander umzugehen, eben der Kuss der Liebe, mein Geliebter, wie Paulus dann sagt. Auswirkung des neuen Lebens durch Liebe heißt Erbauung anderer. Ich bin nicht nur alleine da, sondern mein Ziel soll es sein, nicht nur selbst einmal vollkommen vor Gott zu stehen, sondern daran zu arbeiten, dass andere vorwärts kommen im Glauben, mich zu freuen ohne Neid, dass andere vielleicht sogar schneller im Glauben wachsen, als ich es tue. Und Auswirkung des neuen Lebens in Liebe bedeutet auch in Friede und Freude leben, so wie Paulus es in Römer 1 den Römern wünscht und wo wir es auch nochmal am Ende des Römerbriefes lesen. Paulus wünscht diesen Frieden, diese innerliche Ruhe, die wir haben können. Wir können uns fallen lassen in Gottes Arme. Wir haben den Frieden, der uns all das gibt, was wir brauchen. Wir können aber auch Freude haben. Wir müssen nicht mit einem miesen Gesicht herumlaufen, weil wir wissen, dass wir das Beste haben, was es überhaupt gibt. Ganz egal, was passiert, Gott ist bei uns. Gott hat uns frei gemacht, ein neues Leben geschenkt. Freude ist da und das alles dient zur Herrlichkeit Gottes. Damit wollen wir abschließen und ich möchte nur gerade vorher noch einmal fragen, eben wer gerne eine Kopie haben möchte, die dann anschauen will. Ich zähle mal gerade durch, bitte etwas die Arme hochhalten. Also ich habe ungefähr 40 gezählt, ich mache einmal 40 Kopien und werde sie dann beim Mittagessen mitbringen, weil heute Abend haben wir ja etwas anderes vor und morgen früh haben wir ja keine Stunde mehr. Und dann schauen Sie hinein und nehmen Sie das mal als Anlass, auch unseren Überblick zu sehen und dann da beim einen oder anderen einen Bibelvers zuzuschreiben, die Stelle, wo da steht, dass Sie selbst auch ermutigt sein können, aha, Gott steht treu zu mir. Oder dass Sie auch sagen können, da und dort muss was verändert werden in meinem Leben. Und lassen Sie uns bei allem daran denken, am Ende steht da alles zur Herrlichkeit Gottes. Gott ist über allem. Und wenn wir darauf können wir dann vertrauen und darauf bauen, wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein? Lassen wir uns auf die Seite Gottes stellen, ihm unser Leben anvertrauen und dann stellt er sich auch auf unsere Seite. Amen.